In dieser Folge dreht sich alles um Carbonfasern. Ein Werkstoff, der für viele Hightech-Anwendungen essentiell ist. Wie kann der Herstellungsprozess überwacht und Produktionsfehler vermieden werden? Was sind die Herausforderungen bei der Gründung hochtechnologischer Startups? Das ist Beyond the Lecture, Folge 2. Mein heutiger Gast ist CEO des Startups Carboscreen. Er hat von 2007 bis 2015 an der RWTH Aachen Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Maschinenbau studiert und anschließend von 2016 bis 2023 am Institut für Textiltechnik promoviert. Nach der Promotion ist er dann in die Startup-Welt eingetaucht und darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen bei Beyond the Lecture, Dr. Tim Röding.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Für den Start in die Folge würde ich dich bitten, das Startup Carboscreen circa 2 Minuten vorzustellen. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Dann los geht's.
Okay, also ja, wir sind Carboscreen, ein Startup der RWTH Aachen und wir entwickeln und vertreiben KI-basierte Sensorsysteme, um die Produktivität, Qualität und Nachhaltigkeit für die Herstellung von Carbonfasern und Carbonfaserverstärkten Verbundwerkstoffen oder einfach Composites zu verbessern. Carbonfasern oder Composites kennt ihr vielleicht aus eurem Lamborghini oder euren Golfschlägern. Da werden die viel eingesetzt oder aber auch extrem viel in Windrädern, Flugzeugen, Autos, Drucktanks, in der Medizintechnik etc. Das ist ein sehr leichter Werkstoff, gleichzeitig aber sehr fest und sehr steif, hat aber den Nachteil, dass die Herstellung sehr kosten- und energieintensiv ist. Und da wollen wir mit unseren Sensorsystemen angreifen und die Produktion effizienter gestalten, um dann ja Kosten und Energie einzusparen, gleichzeitig aber auch die Qualität zu verbessern und auch die Prozesssicherheit, weil in der Herstellung können einige Anlagen- oder Personenschäden entstehen. Wir sind 3 Gründer, die sich aus ihrer Promotionszeit am ITA, also Institut für Textiltechnik, kennen, haben alle zusammen in der Carbonfaserforschung gearbeitet, haben dann ein Exist-Forschungstransfer-Programm gewonnen, Projekt gewonnen. Das ist ein Förderprogramm, das gezielt für Startups entwickelt wurde, um dann halt die Technologieentwicklung aus den Universitäten, aus den Lehrstühlen in die Industrie zu bringen. Dann haben wir 2023 die Carboscreen GmbH gegründet und arbeiten jetzt effektiv seit gut 2, 3, 4 Jahren auf dem Gebiet der KI-basierten Sensortechnik für die Carbonfaserherstellung.
Danke dir für die Vorstellung. Lass uns das Ganze gerne nochmal von Anfang aufrollen und ich würde da den technischen Aspekten beginnen. Du hast es schon jetzt in dem Pitch kurz genannt, die Anwendungsfälle von Carbonfasern. Vielleicht erstmal ganz allgemein, Carbonfasern, eine Faser, also das kann ich mir als eine Art Schnur letztendlich vorstellen.
Ja, eine Schnur ist ja schon mehr ein Garn. Eine Faser, oder fangen wir ganz einfach an, also das ist ein... Eine Faser besteht aus mehreren tausend einzelnen Filamenten. Das heißt, bei einer Carbonfaser ist dann ein Filament ca. 7 Mikrometer groß. Das ist also wirklich weitaus dünner als ein Haar. Und diese tausenden Einzelfilamente bilden dann eine Faser oder ein Garn. Und das nennt man dann Endlosfaser. Theoretisch ist es endlos. Faktisch ist es dann eine Spule mit mehreren 100 Kilometern Material drauf. Und die werden textil verarbeitet. Das heißt, wie man das von dem T-Shirt kennt oder von dem Teppich oder was auch immer, das wird gelegt, gewoben, geflechtet und dann mit einem Matrixmaterial, das ist in den meisten Fällen ein Kunststoff, Thermoplast oder Duroplast, zusammengebracht und dann hat man einen Composite-Bauteil, also einen Faserverbundwerkstoff. Und da sind die Anwendungen eigentlich unbegrenzt.
Bei den Anwendungen, da hattest du ja schon genannt, alle Techniken, alle Bauteile, wo man irgendwie besonders leicht sein muss, unter Umständen auch hitzebeständig, aber trotzdem relativ hohe Festigkeit und Steifheit benötigt. Hast du da ein konkretes Beispiel? Beispielsweise, ne, du hattest ja schon gesagt, irgendwie ein Rennauto. Aber wo konkret beim Rennauto? Ist das allgemein die Struktur oder etwas Spezifischeres?
Das kommt immer auf das Auto drauf an oder in welchem Gebiet wir uns bewegen. Also klassischerweise in den seriengefertigten Autos, BMW 7er, da ist dann in der A- oder B-Säule oder im Tunnel sind da CFK-Bauteile verbaut. Bei einem Lamborghini, was ich am Anfang gesagt habe, da ist quasi fast das ganze Auto aus Carbonfasern. Da spielt Geld keine Rolle, das soll einfach nur toll aussehen. Und der Kunde verbindet Carbonfasern oder diese textilen Strukturen mit Hochwertigkeit, mit Qualität, mit Performance. Und da hast du dann auch viele Sichtbauteile, die aus CFK hergestellt werden.
Ein Beispiel, was mir noch einfällt, ist aus der Tankherstellung, ein bisschen durch meinen Space-Team-Hintergrund, wo wir quasi unsere Tanks so einen Aluminiumliner haben, also quasi so ein ganz dünner Aluminiumtank, wo man dann die Carbonfasern drumherum wickelt und die Carbonfasern dann das eigentlich verstärkende Material sind. Also der Aluminiumtank selber würde sofort platzen, aber durch die Carbonfaser, die dann insbesondere entlang der Faser sehr, sehr stabil ist, wird dieser Tank dann auch besonders druckfest. Vielleicht kann man sich das auch noch ganz gut vorstellen. Aber du hattest auch schon gesagt, das Ganze ist jetzt sehr, sehr aufwendig in der Herstellung und hat viele, viele Hürden, viele Sicherheitsrisiken, vielleicht auch an manchen Stellen. Kannst du uns durch den Herstellungsprozess von Carbonfasern einmal durchführen?
Im Grunde genommen beginnt es damit, dass du eine Precursor-Faser herstellst, eine Vorläuferfaser. Das heißt also, oder nochmal zurückzugehen, Carbonfasern selber bestehen zu mehr als 90% aus Kohlenstoff. Kohlenstoff selber kannst du aber nicht direkt filamentieren. Also du könntest Kohlenstoff aufschmelzen, aber da bräuchst du Drücke und Temperaturen, wo es kein Material auf der Welt gibt, um das standzuhalten sozusagen. Das heißt, wir müssen einen Umweg gehen. Das machen wir mit einer Precursor-Faser. Das ist eine Kunstfaser, die heutzutage in der Industrie aus Polyacrylnitril besteht. Das kennt man vielleicht aus der Bekleidung, Acrylfasern oder aus Teppichen. Bei der Carbonfaser haben wir dann nochmal ein bisschen spezielleres Polymer. Das wird ausgesponnen über einen Nassspinnprozess und dann wird diese Faser thermisch behandelt. Das heißt einerseits mit einem sogenannten Stabilisierungsprozess. Das ist dann, haben wir 200 bis 300 Grad heiße Luft, wo die Faser durchgeführt wird. Dieser Stabilisierungsprozess ist allerdings stark exotherm. Und deshalb gibt es da die Gefahren, dass es zu Personen- und Anlagenschäden kommt, weil wenn man da ein bisschen sich nicht auskennt, kann es halt passieren, dass ein Ofen explodiert. Das heißt, momentan in der Industrie, ohne jetzt damit Details zu tief ins Detail zu gehen, kann man sich vorstellen, dass da pro Minute 15 Stangen Dynamit reingeworfen werden in einen Ofen. Das heißt, es ist extrem viel Explosionsgefahr. Nach der Stabilisierung folgt dann erst die Karbonisierung. Das heißt, erst in diesem Schritt sorgen wir dann dafür, dass eine Carbonfaser daraus wird. Das erfolgt dann bei sehr hohen Temperaturen bis ca. 1700 Grad Celsius unter Inertgasatmosphäre. Und da werden dann aus dieser Precursor-Faser alle Nicht-Kohlenstoffatome rausgebrannt. Alle ist übertrieben. Wir haben immer nur so 5-6% Fremdatome. Und nach der Carbonisierung haben wir dann die rohe Carbonfaser, die erstmal auch eine sehr inerte Oberfläche hat. Einsatzziel ist natürlich ein Faserverbundwerkstoff. Das heißt, wir müssen die Oberfläche dieser Faser noch behandeln. Das erfolgt dann in einem Nachbehandlungsschritt, wo wir dann eine Oberflächenbehandlung machen mit einer chemischen Elektrolyse und ein Polymer-Sizing auftragen. Und dann wird die Faser aufgespult, kann Textil verarbeitet werden, wie gesagt, mit dem Matrixmaterial in Verbindung gebracht werden und dann hast du dein Bauteil.
Okay, also nochmal kurz zusammengefasst, dass ich das richtig verstanden habe, dass diese 200 bis 300 Grad Stabilisierungsprozess am Anfang, dann nochmal 1700 Grad hattest du gesagt, genau, für die Carbonisierung, also dass es fast rein Kohlenstoff am Ende ist und dann haben wir noch Nachbehandlungsprozesse und es klingt schon danach, kann man sich, denke ich, gut vorstellen, ist dann jetzt ein relativ aufwendiger Prozess. Wie kann ich mir an der Stelle die Maschinen vorstellen, die das machen? Jetzt so top of my mind würde ich sagen, das sind irgendwelche Öfen, wo dann diese Fasern durchgezogen werden. Trifft das soweit zu?
Ja, genau. Also erstmal die Precursor-Herstellung und die eigentliche Carbonfaserherstellung sind separate Schritte. Da haben wir unterschiedliche Prozessgeschwindigkeiten, deshalb findet das dann in getrennten Anlagen statt. Aber wenn wir jetzt die Precursor-Faser haben, da gibt es sogenannte Creels, da werden dann 300, 400 von diesen Fasern nebeneinander aufgereiht, abgezogen und werden dann in die Öfen geführt. Bei der Stabilisierung haben wir zwischen 3 und 8 Stabilisierungsöfen. Da musst du dir vorstellen, ein so ein Ofen hat ungefähr eine Höhe von 4 Metern, 17 Meter Länge und 4,5 Metern Breite. Und da wird dann dieser Faserteppich mehrfach durchgeführt. Und dann stehen da immer so 2 von den Dingern übereinander und dann in Reihe gestellt. Danach kommen die Karbonisierungsöfen, die selber auch nochmal so 15 Meter lang sind, ist aber nur einmal durchgeführt. Karbonisierung ist auch aufgeteilt auf zwei Öfen, Low Temperature und High Temperature Carbonization. Und dann folgen die eher kleineren Nachbehandlungsschritte, also Elektrolyse und Polymerauftrag. Und dann wird natürlich nochmal aufgewickelt am Ende. Das Ganze kann so um die 100 Meter lang sein, eine Anlage.
Die Anlage, in denen das dann passiert, ist 100 Meter lang?
Ja, genau, die Prozesskette sozusagen. Vom Abwickeln über Stabilisierung, Karbonisierung, Nachbehandlung, Aufwickeln ist dann eine Linie, die 100 Meter lang ist.
Okay, ja, das ist auch einiges. Da braucht man dann schon was größere Fabriken. Jetzt kennen wir soweit den Herstellungsprozess an sich. Jetzt kommt ihr als CarboScreen ins Spiel. Wo genau in dieser Produktionskette setzt ihr letztendlich an?
Im Grunde genommen überall. Du hast halt aktuell ja keine Digitalisierung in der Herstellung von Carbonfasern oder Composites. Keine ist vielleicht übertrieben, also nahezu null. Momentan wird dieser Prozess halt manuell überwacht. Das heißt, da laufen dann drei Operator rum, 3 bis 5, wie auch immer, und gucken dann, was passiert mit der Faser. Bei der Precursor-Herstellung genauso. Da können allerdings schon bei der Herstellung Fehler passieren. Das heißt, wir haben Filamentrisse, ne, dass du halt, sag ich mal, deine Precursor-Faser hat 12.000 Einzelfilamente, davon gehen aber bei deinem Nachspinnen schon 500 oder 1.000 kaputt. Siehst du nicht direkt. Dann wickelst du sie ab. Da hast du wieder mechanische Belastung, weitere Fehler. Dann wird das in den Oxidationsofen geführt, wo eine sehr stark exotherme Reaktion stattfindet. Da passieren Fehler und so weiter und so fort. Das heißt, das Material wird im Grunde genommen nicht besser. Und das überwachen dann drei so Menschen, die in 8-Stunden-Schichten stehen. Die sehen natürlich nichts. Plus zusätzlich nach der Nachbehandlung, wenn die Polymerschlichte aufgetragen wird, das kaschiert Fehler. Das heißt, vorher sieht die Faser aus wie Hussel. Am Ende machst du ein bisschen Kunststoff drüber und dann sieht die super aus. Hat aber weiterhin die Fehler eingebaut, die du dann als Verarbeiter der Carbonfaser nicht wirklich siehst. So, und wir greifen dann mit unserem System, einerseits können wir beim Nachspinnprozess schon helfen, andererseits bei der Konvertierung und da insbesondere beim Oxidationsprozess, weil das der kritische Prozess ist. Das ist auch der geschwindigkeitsbestimmende Prozess. Das heißt, auch bei der Carbonfaserherstellung, wir sind relativ langsam, wissen aber aus der Theorie, wir könnten viel, viel schneller fahren. Macht aber keiner, weil die Hersteller da lieber auf Nummer sicher gehen und das drosseln, die Geschwindigkeit und sagen, okay, so funktioniert es wunderbar. Könnte aber schneller fahren, Geld, Energie, Kosten einsparen. Und das ist dann unser Ziel oder unser Verkaufsargument. Ja, nimm doch unsere Systeme. Dadurch kannst du Geschwindigkeit verdoppeln und natürlich gleichzeitig noch die Qualität erhöhen.
Wenn wir jetzt auf ein bestimmtes Produkt schauen, ihr habt ja das Produkt CarboScan entwickelt. Das würde man jetzt auf diese Carbon, ich habe den Fachbegriff schon wieder vergessen, aber diese einzelnen Fäden quasi draufsetzen oder die Fäden da durchführen und das würde dann schauen, ob quasi alles okay ist, also ob irgendwelche Risse entstanden sind etc.
Ja, ist relativ simpel. Du musst dir das so vorstellen, wie gesagt, es sind 300, 400 Fasern, die parallel verarbeitet werden. Das ist dann ein riesiger Teppich, der 3-4 Meter breit ist. Und das System wird dann einfach drüber gesetzt. Also es ist ein Kamerasystem, ein optisches System. Es wird einfach über den Faserteppich drüber gesetzt und nimmt konstant Bilder auf. Die Bilder werden dann natürlich verarbeitet. Bei uns dann mit einer künstlichen Intelligenz über Bilderkennung. Da kann man dann unterschiedliche Fehlerklassen dem System antrainieren und dann wird halt gesagt, am 23. Mai um 14.30 Uhr war bei Faser 317 von links gerechnet, nach 10 Kilometern war ein Fastball oder sowas oder irgendein Fehler war halt drin.
Was versteht man unter Fastball?
Fussel.
Fussel, okay.
Klingt besser.
Ne? Klingt auf jeden Fall nach einem coolen Begriff. Okay, also ihr überwacht dann wirklich diese 300 bis 400 Fasern, diesen Teppich gleichzeitig mit einer Einheit CarboScan, also Einheit meine ich jetzt mit der einen Hardware.
Genau, das ist dann ein Kamerasystem, da gibt es unterschiedliche Messpositionen, die wir dann bestücken können mit den Kamerasystemen. Das hängt dann aber auch immer vom Kunden ab, weil er kennt eigentlich seine Anlagen selber gut und sagt, guck mal hier, an der Stelle, da passieren gerne mal Fehler, da sollten wir auf jeden Fall gucken. Nach dem Abwickeln können schon einige Sachen passieren, da kommt normalerweise was hin. Und dann, ja, überall da, wo es kritisch sein könnte,
Du meintest schon, das Ganze funktioniert dann über ein Kamerasystem, also Bildauswertung. Verwendet ihr auch noch weitere Sensoren in CarboScan?
Ja, also wir haben noch einen Sensor, der die Fasertemperatur untersuchen kann. Momentan macht man das so, dass man halt die Anlage regelt oder die Anlage steuert und sagt, in der ersten Zone bei der Stabilisierung sollen zum Beispiel 200 Grad sein. Dann ist die Luft da 200 Grad warm. Jetzt haben wir aber eine exotherme Reaktion an der Faser. Das heißt, die Fasertemperatur ist eigentlich 225 oder 222 Grad Celsius, was auch immer. Auf jeden Fall weicht sie halt von der eingestellten Prozesstemperatur ab und das kann dann schon das eine Kelvin zu viel sein für deinen Prozess und dann geht deine Faser kaputt. Das heißt, es macht viel mehr Sinn, die Anlagen über die Fasereigenschaften zu regeln. Das heißt, wir sind dann in der Lage, die Fasertemperatur tatsächlich zu bestimmen und dahingehend dann den Prozess auszulegen. Darüber hinaus ist halt auch immer interessant, die Faser wandelt sich ja in dem Herstellungsprozess. Da finden viele chemische Reaktionen statt, die dann dafür sorgen, dass sie einerseits thermisch stabilisiert wird, in der Karbonisierung dann natürlich von einer Polymerfaser in eine anorganische Faser umgewandelt wird. Und da interessiert den Hersteller dann ja, wie ist denn der Fortschritt? Wie viel Prozent Umwandlung ist denn passiert? Da haben wir auch Sensoren, die sind noch nicht marktreif, aber da arbeiten wir dran, die da einen sogenannten Stabilisierungsgrad dann bestimmen können. Ne? Reden wir von 10%, 20, 30, 60%, weil dahingehend kann der Hersteller dann seinen Prozess optimieren und sagt dann, okay, eigentlich kann ich mir hier die vierte Stufe sparen oder sowas, die kann ich komplett rausnehmen oder die Temperatur anpassen, schneller fahren, was auch immer und dann wieder Geld und Energie einsparen.
Ihr habt also quasi diese zwei Komponenten, ne? Einmal die Hardware mit den Sensorsystemen und dann die Software, also die Bildauswertung, Computer Vision. Ne, Computer Vision vielleicht kurz als Einschub, das ist die automatische Auswertung von Bild- und Kameradaten, so ganz verkürzt gesagt. Würdest du jetzt sagen, eure Innovation liegt eher in den Sensorsystemen, im Sensorikbereich, in der Hardware oder eher in dem Softwarebereich, sprich die Computer Vision?
Eigentlich sowohl als auch. Also die Sensoren, wir haben Zulieferer für Sensoren. Wir entwickeln zwar auch selber Sensoren, aber im Grunde genommen greifen wir auch auf vorhandene Systeme zurück. Das optische System zum Beispiel ist im Grunde genommen ein umgebauter Scanner. Nicht wirklich eine Linienkamera, aber sowas in der Art. Und das Know-how liegt dann natürlich einerseits in der Software, wie man die Fehler erkennen kann, welche Fehler es gibt und welche Schlüsse ziehst du aus diesen Fehlern. Das heißt, die Verknüpfung aus den Messdaten und dem Prozess-Know-how, was bei uns vorliegt, weil wir da ein paar Jahre lang dran geforscht haben, ist dann so ja, das Alleinstellungsmerkmal von CarboScreen. Es gibt schon Machine Vision in unterschiedlichsten Industrien. Das heißt, irgendwelche, weiß ich nicht, bei der Flaschenherstellung oder sowas gibt es ja auch optische Systeme, die dann gucken, sind da irgendwelche Fehler in der Flasche und dann wird die Flasche weggekickt. Da könnten wir auch drin arbeiten, aber da gibt es halt etablierte Hersteller, die natürlich einen größeren Wissensvorsprung haben als wir.
Wenn wir uns die Entwicklungszeiten angucken, würdest du sagen, ihr habt länger für die Software oder für die Hardware gebraucht in der Entwicklung?
Sehr gute Frage. Das geht eigentlich Hand in Hand, weil je besser du die Hardware verstehst, umso besser kannst du deine Software anpassen. Gleichzeitig kriegen wir jetzt aber auch immer mehr Feedback aus der Industrie, die uns sagt, ja, aber ich möchte bitte das sehen. Ich habe immer diesen Fehler hier. Könnt ihr da bitte einen Algorithmus schreiben, der das erkennt? Also da hast du von mir aus dein Hardware-System fertig entwickelt. Das ist in der Lage, dir alle Bilder zu geben, die du brauchst, bei bestimmten Geschwindigkeiten. Und dann musst du gucken, ja, was möchte der Kunde überhaupt sehen da? Oder welche Schlüsse sollen? Soll vielleicht auch ein Warnsignal ausgeben, wenn jetzt irgendwie 3 Fastballs pro Meter auf einmal da sind, dass dann beim Operator eine rote Lampe anfängt zu leuchten oder sowas. Das musst du auch erstmal entwickeln und dem System beibringen.
Das ist ein interessanter Punkt, weil ihr habt ja mit CarboScan zum einen eine Art Fertiglösung, ne, also die man so quasi relativ schnell einbauen könnte bei einem Unternehmen. Aber ihr tretet ja in vielen Fällen auch als Dienstleister auf und entwickelt individuelle Lösungen. Läuft das so ab, dass ihr CarboScan einbaut und dann noch Zusatzsysteme entwickelt oder macht ihr auch wirklich Abwandlung von dem CarboScan-System selber?
Ja, also da geht es schon ins Betriebswirtschaftliche rein. Es gibt ein Standardsystem, das kann halt standardmäßig die Dinge ausliefern. Aber im Grunde genommen musst du bei jedem Kunden dann die KI auch neu antrainieren, weil er hat unterschiedliche Probleme oder Probleme, die dann halt von der Standardlösung abweichen. Und da geht es dann in die Entwicklung rein. Aber man könnte ihn in ein Standardsystem hinsetzen und sagen, hier kannst du mit leben. Nur der Output für den Kunden ist dann nicht maximal. Da muss man dann nochmal in die Anpassung reingehen. Jede Anlage ist auch immer so ein bisschen anders bei den Herstellern. Die modifizieren dann natürlich auch dran rum. Und da müssen wir dann unser Hardware-Equipment vielleicht nochmal anpassen. Aber das sind einfach nur kleine ingenieurtechnische Herausforderungen, die man da meistern muss.
Ich denke, du stimmst mir zu, wenn ich sage, dass das Monitoring von Carbonfasern so euer Hauptgeschäftsfeld ist. Allerdings arbeitet ihr zurzeit auch noch an einem weiteren Projekt mit dem Namen KISTEX. KISTEX, kurz als Einleitung, soll automatisch Alttextilien sortieren. Also was ist noch tragbar, was lässt sich recyceln und so weiter. Wie kam es zu diesem Projekt?
Eigentlich durch unser Netzwerk. Wir sind natürlich noch sehr stark mit den Kollegen vom Institut für Textiltechnik verbandelt und da gibt es viele kluge Köpfe, die sich mit dem Recycling von Textilien auseinandersetzen. Und dann kam dieser Phona-Call und da wurden wir dann angesprochen, ob wir da nicht mitmachen können, ob wir da nicht mit unserem System helfen können.
Phona-Call?
Ja, jetzt hast du mich erwischt. Ich weiß auch nicht mehr, wofür die Abkürzung genau steht.
Aber war es ein Förderaufruf?
Genau.
Ein Förderaufruf, okay.
Ein Förderprogramm. Also Müll durch Textilien ist ein Riesenthema. Ich kenne die Zahl jetzt nicht aus dem Kopf. Professor Gries würde mir, wenn er das wüsste, würde er mir direkt auf den Kopf hauen. Aber das ist halt riesiges gesellschaftliches Thema. Textilien, ne, es geht ja immer mehr in Richtung Fast Fashion. Das heißt, entstehen immense Berge von Müll aus Textilien, die man eigentlich noch gut verwenden könnte. Wie wird es recycelt? Bisher händisch, wenn überhaupt. Und da ist dann halt die Frage, welche Automatisierungslösungen kann man anbieten? Und dann sind wir mit dem Carboscan-System da ins Spiel gekommen und haben gesagt, gut, wir können halt auch einen Algorithmus entwickeln, der in der Lage ist zu erkennen, ist das jetzt ein T-Shirt, eine Hose? Welche Qualität hat das T-Shirt? Ne? Kann man das wieder in den Warenkreislauf geben, Secondhand? Ist das A-Ware, B-Ware oder soll es einfach ein Malerfließ werden?
Ihr habt dann eine Hardware-Abwandlung von Carboscan entwickelt für KISTEX.
Ja, allerdings ist das wirklich nur leicht abgewandelt. Also das unterscheidet sich nicht großartig von den, sag ich mal, Carbonfaser- oder Composite-System.
Dann lass uns jetzt etwas überschwenken zu den Fragen rund um das Thema Business. Und fokussieren wir uns dabei auf die Carbonfaser-Monitoring-Anwendung und einen Ticken weniger auf KISTEX. Mich würde zuerst interessieren, wie gestaltet sich der Markt bei den Carbonfaser-Herstellern?
Das ist ein oligopolistisch geprägter Markt. Das heißt, es gibt relativ wenige große Hersteller. Ich glaube 15 gerade auf der Welt ungefähr. Einer davon, Japaner Toray, hat ungefähr 50% der gesamten Produktionskapazität weltweit. Man unterscheidet dann noch zwischen Herstellern, die einerseits Small Tow, Heavy Tow, das heißt dann wieder, das sind dann diese Fasern, die relativ wenig Filamente haben, also Small Tow so bis 24.000 Filamente, Heavy Tow ist alles darüber. Die unterscheiden sich dahingehend, dass die Qualität von einer Small Tow Faser in der Regel besser ist als von einem Heavy Tow und dann sind die Einsatzgebiete anders. Also 1K, 3K-Fasern werden insbesondere in der Raumfahrt eingesetzt und so ein Heavy Tow, 48K, ja, dann für Windräder oder sowas. Das sind auch, die müssen auch sehr, sehr gut sein, aber es gibt da schon noch qualitativ Unterschiede. Es ist so, dass die Technologie kommt vor allem aus Japan, wurde damals in den 70er Jahren dort entwickelt und da gibt es halt die etablierten Hersteller Toray und Tejin Carbon Fiber, die weltweit produzieren. Hier in Heinsberg produziert zum Beispiel Tejin Carbon Fiber auch relativ großes Werk. Ich glaube, für die Luftfahrt produzieren die Fasern. Es gibt den deutschen Carbonfaserhersteller SGL Carbon, der hat allerdings gerade ziemlich wirtschaftliche Probleme. Die sind damals sehr hart getroffen worden, als die Nachfrage aus der Windenergie zurückgegangen sind und haben sich da noch nicht wirklich rehabilitiert. Und ansonsten aktuell, wo halt Kapazitäten ausgebaut werden, wo neue Hersteller entstehen oder auch die vorhandenen wachsen, ist halt in Asien, insbesondere in China. Geht richtig viel. Also da, was die an Kapazitätserweiterung ankündigen, ist unfassbar. Bis hin zur Verdopplung der Marktgröße. Da muss man allerdings noch sagen, Carbonfasern ist halt auch ein relativ kleiner Markt. Also da reden wir um Größenordnung kleiner als Glasfasern oder alles, was Aluminium, Stahl oder Beton angeht. Das ist immer noch eine sehr, sehr kleine Branche, wenn man so möchte.
15 Hersteller sind jetzt nicht sonderlich viel. Bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass ihr nur 15 potenzielle Kunden habt?
Nee, eigentlich nicht. Also es gibt momentan ungefähr 100, 105 Anlagen auf der Welt, Carbonfaseranlagen. Und da kannst du, sag ich mal, mit 7 bis 10 Messpositionen rechnen. Das heißt, du hast da schon ordentlich Anlagen oder unsere Systeme können wir dann ordentlich verkaufen. Zusätzlich ja, gehen wir halt auch auf den Composite-Bereich. Das heißt, da gibt es dann viel, viel mehr Hersteller, die unsere Systeme nutzen können. Und wir diversifizieren weiter. Das heißt, auch alles, was jetzt nicht nur Hochleistungstextilien, sondern Bekleidungstextilien oder sowas angeht, da treten wir auch langsam ein. Aber der Eintrittsmarkt ist weiter in Carbonfaser. Und das reicht uns erstmal.
Wenn du sagst 100 Anlagen, dann sind das 20 Anlagen bei Hersteller A oder 10 Anlagen, sodass man dann auf diese 15 Hersteller kommt? Oder haben auch Unternehmen, die Carbonfaser nicht herstellen, Anlagen, würde vermuten, dann zur Weiterverarbeitung von Carbonfasern, wo ihr auch relevant werden könntet.
Ja, das meinte ich mit dem Composite-Bereich. Also ja, Windradhersteller zum Beispiel benutzen das. Drucktankhersteller, da gibt es zahlreiche. Oder Hersteller von Carbonfasergeweben und so weiter. Da gibt es sehr, sehr viele. Und da können wir natürlich auch die Anlagen dann bestücken, weil die bekommen natürlich auch ihre Fasern geliefert und würden dann am liebsten eine vollumfängliche Qualitätskontrolle des Eingangsmaterials haben.
Ihr seid ja noch ein relativ junges Startup. Konntet ihr bisher schon erste Kunden gewinnen?
Ja, konnten wir gewinnen. Die dürfen wir natürlich nicht nennen.
Sind die denn, vielleicht darfst du das sagen, ich versuch's mal, sind die denn im Verwerter- oder im Herstellerbereich?
Sowohl als auch.
Sowohl als auch, okay. Also von den 15 habt ihr schon welche auch überzeugen können.
Ja, genau. Und sagen wir mal so, wir sind auch in Verhandlungen mit den Anlagenherstellern. Also wir sagen immer, wir haben zwei Vertriebswege. Einerseits Direktvertrieb, wo wir dann mit den Carbonfaserherstellern, Composite-Herstellern sprechen. Allerdings haben wir dann auch einen indirekten Vertrieb über die Anlagenhersteller. Da gibt es auch relativ wenige, die Carbonfaseröfen herstellen, aber mit dem Weltmarktführer sind wir da in Kontakt. Was wir sagen können, was jetzt im März dann auch veröffentlicht wurde, ist, dass wir eine Kooperation mit 4M Carbon Fiber aus den USA haben und die entwickeln ja neuartige Stabilisierungsöfen für die Carbonfaserherstellung. Da ist es dann nicht mehr heiße Luft, nicht mehr keine Umluftöfen, sondern Plasma. Stabilisierungsöfen.
Wie sieht es der Competition in dem Bereich aus? Du hattest ja bereits gesagt, dass bisher diese Werke blind waren, also mit den drei Operatoren, die Fehler dann nur bedingt sehen können. Gibt es da Unternehmen oder Startups, die ähnliche Lösungen auf den Markt bringen wie ihr?
Ja, also es gibt natürlich etablierte Machine Vision Unternehmen, die da aktiv sind. Aus unseren Gesprächen mit den Herstellern wissen wir, dass da nahezu nichts bisher passiert ist oder einfach mal eine Insellösung. Die genannten Hersteller oder etablierten Hersteller, die haben meistens auch sehr, sehr teure Lösungen anzubieten. Das heißt, die kommen dann mit einem Kamerasystem pro Filament an oder pro Faser und wenn du dann 400 davon hast, dann wird das schon sehr, sehr teuer und unwirtschaftlich für den Hersteller. Da haben wir einen Vorteil mit unserem Ansatz.
Bei euren bisherigen Kunden, lief das immer so, dass ihr als Dienstleister aufgetreten seid und dann quasi CarboScan auch mit den Unternehmen zusammen implementiert in Betrieb genommen habt? Oder gab es auch schon Kunden, die gesagt haben, schickt mir mal CarboScan zu und wir machen den Rest?
Wir bieten das an, aber eigentlich raten wir davon ab, weil das ist schon nicht so einfach, das einzurichten und dann das System zu kalibrieren und das mit der Software dann so hinzukriegen, dass man das, sag ich mal, alleine hinkriegt. Das ist jetzt nicht Plug and Play. Ne? Das ist, da haben wir immer noch ein bisschen dran rumzufummeln, dass das dann auch vernünftig funktioniert. Aber ja, also normalerweise bieten wir das so an, dass wir sagen, wir haben hier die Systeme, wir kommen bei euch vorbei und bringen die an. Bereitet bitte ihr schon mal so einen Rahmen vor, sage ich mal, an der Anlage, damit wir das System anbringen können, weil wir wollen nicht bei denen an der Anlage mit der Bohrmaschine rumfummeln. Dann gibt es nämlich, wenn was passiert, sind wir haftbar und schuldig. Aber man muss dazu sagen, wir kennen unsere Kunden oder wir sind mit denen schon wegen unserer Promotionszeit länger in Kontakt. Da hat man schon ein gewisses Standing und Vertrauen aufgebaut.
Stellen wir uns vor, ich betreibe jetzt ein Unternehmen, beispielsweise Carbonfaser-Tankherstellung, und ich habe eine Maschine, ich weiß nicht, ob das jetzt realistisch ist, aber hypothetisch, und ich möchte jetzt CarboScan bei mir einsetzen. Und noch eine Annahme mehr, ich bin so ein arroganter Unternehmer, der sagt, ich brauche da keine Dienstleistung für. Was wäre der Preis? Wie viel müsste ich zahlen?
Das ist schwer zu sagen. Wie groß ist die Anlage? Was soll das System können? Also da kannst du mal mit einem fünfstelligen Betrag rechnen.
Und wie viel ist es so typischerweise, wenn dann die Dienstleistung mit zukommt? Also so der Schnitt quasi, was ihr bisher von den Kunden bekommen habt für das Produkt, für die Dienstleistung und alles drum und dran?
Das ist wirklich stark unterschiedlich, sehr individuell.
Ich weiß, kommt jetzt noch direkt ein anderes, vielleicht schwieriges Thema hinterher. Und zwar allgemein so Geschäftszahlen. Was mich da interessieren würde, wäre, macht ihr schon Gewinn mit CarboScreen?
Wir sind glücklicherweise noch in dem Exist-Förderprogramm. Das heißt, unsere Gehälter sind darüber abgedeckt. Reisekosten, Materialkosten können wir da abrechnen. Es trägt sich noch nicht selber. Ab Oktober muss es, sieht gut aus, aber es ist herausfordernd.
Dann lass uns jetzt ein bisschen über den Werdegang von CarboScreen sprechen. Wie ist das Startup zustande gekommen und vor allem auch, wie bist du zum Startup gekommen?
Sehr gute Frage. Also das fing damit an, mein Mitgründer Felix Pohlkemper, auf seiner Doktorarbeit beruhen eigentlich die meisten Systeme oder ja, fast alle Systeme, die wir haben. Er hat sich halt stark mit der Anlagentechnik bei der Stabilisierung beschäftigt und ist dann irgendwann auf den Trichter gekommen. Alle Entwicklungen, die wir hier am ITER oder sonst wo gemacht haben, kann man industriell nicht implementieren, aufgrund der genannten Probleme, Exothermie und so weiter und der Gefahren, die die Hersteller sehen. Aber wenn wir Digitalisierung hätten, dann würde das klappen, dann würden wir es machen. Dann hat er angefangen, da zu forschen, ein bisschen und Systeme entwickelt. Ist dann auf dieses Förderprogramm Exist aufmerksam geworden und hat sich dann ja zwei Kollegen geschnappt, Musa und meine Wenigkeit. Musa ist bei uns der Softwareentwickler, der hat auch Computational Engineering Science studiert in Aachen und ja, ist da super kompetent, was die Softwareentwicklung angeht. Ja, und dann kam ich noch dazu, weil die noch irgendeinen mit Wirtschaftshintergrund gebraucht haben. Ich übernehme halt auch den Part bei uns bei CarboScreen, das heißt Marketing, Vertrieb, ein bisschen die wirtschaftlichen Zahlen zu pimpen. Und dann haben wir uns zusammengetan, haben diesen Antrag geschrieben, glücklicherweise gewonnen und dann hast du halt 2 Jahre Zeit, sag ich mal, dein Unternehmen aufzubauen.
Wie hat sich diese Anfangsphase dann gestaltet? Also ich gehe davon aus, ihr wart beim ITER angestellt, also es war ein Forschungsprojekt und dann mit dem Exist-Forschungstransfer konntet ihr das dann überführen? War das ein fließender Prozess?
Uiuiui, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Also wir sind ja auch weiterhin angestellt am ITER. Also unser Vertrag läuft noch bis September diesen Jahres und dann ist das Projekt zu Ende. Der Anfang war wirklich nicht einfach, aber auch aus dem Hintergrund, dass ich damals noch Bereichsleiter für den Bereich Verstärkungsfasern war, also Carbonfasern und Glasfasern, Vater geworden bin und dann angefangen habe, ein Unternehmen zu gründen. Und ja, ich habe noch meine Promotion beendet. Das heißt, das war ein bisschen viel. Dann habe ich gesagt, okay, Promotion beende ich einfach. Habe ich dann fertig gemacht und die Bereichsleitung habe ich dann abgegeben mit der Zeit. Und dann wurde es auf einmal ein bisschen einfacher. Aber ich sag mal so, wir sind schon ein bisschen gestartet, ein bisschen, will nicht sagen blauäugig, aber halt einfach unerfahren. Haben dann allerdings eine steile Lernkurve gehabt und sind jetzt, glaube ich, in der guten Position, dass wir optimistisch in die Zukunft blicken können und sagen können, ja, das wird laufen, das wird gut sein.
Der Exist-Forschungstransfer, das ist so ein Stipendium, das wird über die Hochschule abgerechnet, ne? Also über das ITER, und so kommt, dass ihr noch beim ITER angestellt seid, aber das Startup CarboScreen verfolgen könnt. Was mich da interessieren würde, wenn man so einen Startup aus der Hochschule rausgründet, wie gestaltet sich das? Welches Verhältnis habt ihr zur RWTH?
Ja, mit der RWTH haben wir erstmal relativ wenig Kontakte oder Überschneidungspunkte, nur was die IP angeht, also Intellectual Property. Das heißt, wir sind ja Angestellte an der Universität, und wenn wir jetzt Erfindungen machen, müssen wir natürlich eine Erfindungsmeldung zu unserem Dienstherrn geben, und der sagt dann, ach danke, die Erfindung gehört mir und du kriegst so ein paar Prozentchen. Das sind dann die Überschneidungspunkte. Am Lehrstuhl ist es natürlich so, dass wir in dieser Projektlaufzeit weiterhin Zugriff haben auf die Anlagen. Das heißt, wir können hier, ohne jetzt irgendwie ein Projekt zu machen mit dem ITER selber und Geld zu bezahlen, an die Anlagen und können die Systeme austesten. Das ist schon extrem gut. Gleichzeitig steht uns Professor Gries mit Rat und Tat zur Seite, oder halt die Kollegen sowieso. Das ist relativ smooth, der Übergang, muss man sagen. Da kann man einfach dann seine normale Forschungstätigkeit weitermachen. Aber mit dem Hintergedanken, dass du ja jetzt für dein eigenes Unternehmen arbeitest. Das ist immer so ein bisschen schwierig, dann mit den Wünschen und Vorstellungen des Lehrstuhls auch zu übereinzubringen. Wir haben ein sogenanntes Kennzahlsystem. Das heißt, wir müssen eine gewisse Anzahl an Forschungsanträgen schreiben pro Jahr, Studenten betreuen, F&E-Projekte machen und Veröffentlichungen schreiben. Und das kann dann zu Diskrepanzen führen, wenn man sagt, ja, aber ich muss jetzt hier für CarboScreen arbeiten und kann jetzt hier nicht den nächsten Biopan-Antrag für den Bereich schreiben oder so.
Ihr habt 2023 gegründet, ist das soweit richtig?
Ja.
Genau. Und gab es dann auch wirklich Verhandlungen mit der RWTH oder dem ITER über IP, also ob die Prozente abbekommen?
Also bei der Gründung selber der GmbH haben die halt nichts zu tun. Das ist unser Unternehmen, und da wollte auch gar keiner Anteile haben. Da haben die, würde ich sagen, die haben ja auch gar keinen Rechtsanspruch darauf, sich dann da dran zu beteiligen. Wie gesagt, was die IP angeht, bist du ja erstmal deinem Dienstherrn verpflichtet mitzuteilen, du hast eine Erfindung gemacht, und da müsste man dann gucken, wie erhält man die alleinigen Rechte. Und da kann es dann zu Verhandlungen mit der RWTH kommen.
Seid ihr grundsätzlich auch auf der Suche nach Investoren, so Venture Capital mäßig?
Also wir haben uns eigentlich zu dritt entschieden, dass wir das erstmal ohne Venture Capital machen. Es gibt ja noch sogenannte Business Angel, das ist dann also auch ein eher kleinerer Investor, der sich allerdings dann auch aktiv am Unternehmen beteiligt. Im besten Fall ist das dann jemand, der den Markt kennt und sag mal, schon ein bisschen Jahre auf dem Buckel hat und Erfahrung mitbringt, insbesondere Kompetenzen, die uns vielleicht abgehen. Das ziehen wir in Betracht, aber ansonsten haben wir es bisher vermieden, so diese typische Venture Capital Route zu gehen, aber auch aufgrund dessen, dass wir jetzt nicht so der typische VC-Fall sind. Also Deep Tech, High-Tech-System ist das auch immer ein bisschen schwieriger. Bei VC geht es immer nur darum, wie kannst du skalieren? Schaffst du es innerhalb von 5 Jahren extrem groß zu werden, so und so viel 100 Millionen Umsatz zu machen oder sowas? Das geht bei einem, sag ich mal, Software-starken Unternehmen, die von mir aus eine App machen oder sowas, viel, viel einfacher als bei jemandem, der jetzt Sensortechnik herstellt. Bei einem Nischenmarkt, wo ein oligopolistisch geprägter Markt vorliegt, das ist nicht so sexy für jemanden, der sagt, ich gebe euch mal 20 Millionen, macht mal.
Wie groß ist mittlerweile das Team geworden? Du meintest ja schon 3 Gründer. Ich weiß, durch den Exist-Forschungstransfer könnt ihr auch noch, ich glaube, es sind nur Hiwis, die auch noch darüber finanziert werden können. Habt ihr da auch einige Hiwis angestellt?
Ja, wir haben einige Hiwis. Wie viel haben wir momentan? Ich glaube, 3 nur noch. Es gleitet so langsam aus. Aber auch Praktikanten, studentische Arbeiten betreuen wir auch. Das macht Spaß und meistens kommt dabei auch viel rum. Wie gesagt, Praktikanten, und denen können wir halt auch so einen kleinen Hiwi-Vertrag geben, dass sie dann nicht völlig kostenfrei arbeiten.
Die Teamgröße finde ich insofern interessant, weil ihr ja auch eben als Dienstleister auftretet und ja durchaus zu den Unternehmen müsst. Und das macht ihr dann auch selber. Also ihr habt nicht noch irgendwen, den ihr beauftragt als in Anführungszeichen Handwerker, der bei der Implementierung hilft.
Das Ziel ist es natürlich, in Zukunft dann so einen Techniker zu haben, der uns die Arbeit abnimmt und wir dann nicht einen teuren Ingenieur oder Geschäftsführer abrechnen müssen. Das ist richtig. Aber momentan können wir das einfach nicht abbilden.
Was sind so eure nächsten Schritte und Meilensteine, vielleicht jetzt erstmal auf das Jahr 2025 geblickt?
Ein Umsatz größer 60.000 noch zu erwirtschaften, einen Vertrag über eine Industrieanlage abzuschließen oder Implementierung von CarboScan in Industriegröße. Ja, ich glaube, das sind die zwei Ziele, die wir momentan verfolgen.
Können wir langfristig beziehungsweise geplant auch noch technische Neuerungen erwarten, quasi ein neues Produkt oder sowas in die Richtung?
Ja, also wir, wie gesagt, wir wollen weitere Sensoren entwickeln. Das ist relativ schwierig im Tagesgeschäft unterzubringen. Das machen wir dann allerdings auch durch Forschungsprojekte. Das heißt, dass wir dann als CarboScreen GmbH ein Forschungsprojekt stellen, mit, zum Beispiel mit dem ITER oder mit anderen Unternehmen noch, um dann Fördermittel zu bekommen, was es uns dann ermöglicht, Ressourcen abzugeben für die Sensorentwicklung, für neue Sensoren. Und da sind wir, wie gesagt, an einem Sensor dran, der dann den Stabilisierungsgrad bestimmen kann, aber gleichzeitig halt auch zum Beispiel den Harzanteil bei einem Carbon Fiber Tape oder sowas zu ermitteln.
Was würdest du sagen, wenn du jetzt so auf die CarboScreen-Gründungshistorie zurückblickst, waren so die größten Herausforderungen, denen ihr gegenüberstandet?
Die größten Herausforderungen, einerseits muss man als Startup immer sich ein bisschen beweisen bei den Kunden. Man muss Vertrauen gewinnen, weil auf der anderen Seite ist der Industriekunde und der denkt sich einfach, okay, du bist jetzt hier ein kleines Startup, jetzt setze ich mir hier 5 Anlagen von dir rein und nächstes Jahr bist du pleite, was mache ich damit? Da muss man gut überzeugen können. Andererseits auch dieser Wandel vom öffentlichen Dienst hin zu in die Privatwirtschaft, das muss man erstmal annehmen und auch die Kompetenzverteilung im Team. Das, denke ich, haben wir gut hingekriegt bei uns, aber das ist natürlich ein Thema, da muss man regelmäßig drüber sprechen und aufpassen, dass da nicht irgendwie Konflikte im Team entstehen.
In Bezug auf den ersten Punkt, so erste Kunden gewinnen, was sind so da deine Tipps, deine Erfahrungen, wie ihr das letztendlich geschafft habt, also diese Herausforderung gemeistert habt?
Ja, wie gesagt, wir hatten halt Glück, dass wir schon die meisten unserer Kunden aus unserer Promotionszeit kennen. Aber du musst einfach sichtbar sein. Also klassischerweise auf Messen, Konferenzen präsentieren, an Wettbewerben teilnehmen. Wir haben ein großes Netzwerk, aber Netzwerk erweitern, das ist das Allerwichtigste. Wenn Leute dich kennen, die vermitteln dich. Also wir haben Glück, dass wir auch gute Partner haben, die dann sagen, guck mal, wir wollen doch jetzt hier eine neue Tape-Anlage zum Beispiel entwickeln. Ich kenne da ein Unternehmen aus Aachen, mit denen habe ich zusammengearbeitet, die sind ganz pfiffig. Sollen wir da nicht sowas von denen implementieren?
Nochmal allgemein gefragt, also nicht auf kundenspezifisch, was würdest du jungen Leuten, die gerade am Anfang von ihrer Startup-Journey stehen, empfehlen?
Seid euch klar darüber, was sind die Kompetenzen eurer eigenen Mitarbeiter. Definiert klare Ziele, verfolgt diese Ziele und geht raus in die Welt, sprecht mit den Leuten.
Tim, danke dir für die Einblicke und das Gespräch. Schön, dass du da warst.
Vielen lieben Dank.
Falls ihr mehr über CarboScreen wissen wollt, findet ihr den passenden Link dafür in den Shownotes. Und damit sind wir auch am Ende von dieser zweiten Folge von Beyond the Lecture angekommen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön für das Interesse und zahlreiche Feedback auf die erste Folge. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, schon am Anfang auf so viel Resonanz mit dem Podcast zu stoßen. Danke auch, dass ihr hier wieder bis zum Ende dabei wart. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst gerne eine Bewertung in dem Podcast-Player eurer Wahl da. Ebenso freue ich mich auch, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt und natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder am Start seid. Bis dahin.
Das war Beyond the Lecture. Dieser Podcast wird produziert von Max Heckmann. Weitere Informationen bekommst du auf beyondthelecture.de und auf Social Media. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Danke für dein Interesse.